Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Der Literaturhaus Podcast Bremen, heute mit mir, Jonas Dahm. Maskulinisten, Nazis, Reichsbürger, in diese Abgründe ist der Dramatiker und Schriftsteller Tobias Ginzburg eingetaucht. Er hat sich mit den Leuten getroffen, hat versucht rauszufinden, was sie denken, was sie vorhaben, wie sie sich vernetzen, wie die Szenen funktionieren, wie sie zusammenhängen. Und hat darüber zwei Bücher geschrieben, einmal Die Reise ins Reich und einmal Die letzten Männer des Westens. Über diese Recherchen möchte ich gerne mit Tobias sprechen und er ist glücklicherweise hier. Vielen Dank, Tobias, dass du da bist.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Im Vorwort zu deinem Buch Die letzten Männer des Westens hat Günter Wallraff geschrieben, wohl noch nie wurden Rechtsextreme so hinters Licht geführt wie in diesem Buch. Führst du die Leute hinters Licht oder wieso erzählen dir diese Leute all diese Abgründe, teilweise persönliche Sachen? Wie kriegst du die Leute so gut zum Reden, wie du es dann in deinen Büchern dokumentierst?
Also Hochstapelei ist sicher ein großer Teil meines Berufs. Ja, ich treffe mich mit Menschen unter falschen Vorzeichen. Ich arbeite so, wie ich hoffe, dass kein Journalist arbeitet. Das ist nicht moralisch. Das ist eine moralische Grauzone, in der ich arbeite. Vor allem, weil ich ja nicht nur daran interessiert bin, jetzt den Scoop zu bekommen, wer alles in einem Netzwerk miteinander zusammenhängt, sondern ich will ja wirklich die Menschen kennenlernen. Als Menschen, als Person. Ich suche ja eine völlig dämliche und viel zu große Nähe zu meinen Protagonisten. Und gleichzeitig lüge ich überraschend wenig. Also ich gehe da nicht rein und erzähle jetzt irgendeinen Quatsch, sondern ich versuche ja auch nachzuvollziehen, was reißt denn diese Menschen in diese ganz unterschiedlichen Welten rein, in diesen vermeintlichen Wahnsinn? Was macht diese Ideologien attraktiv? Wie werden aus Menschen potenzielle Mörder? Also gehe ich jetzt nicht rein und spiele eine krasse Rolle, sondern ich gehe hinein und versuche wirklich empathisch nachzufühlen, alles klar, wie funktioniert jetzt eine Radikalisierung? Wie kann ich dazugehören?
Dieser empathische Zugang, der überträgt sich in die Bücher auch recht gut. Also du beschreibst die Leute nicht von sehr weit außen. Also sie fühlen sich doch oft an wie Leute, denen könnte man im Alltag begegnen. Die könnte man vielleicht auch kennen und dann haben sie sich radikalisiert, haben sie irgendwas erfahren und haben sich dann in eine bestimmte Szene begeben. Wie kriegst du das hin, Leute zugänglich zu machen und sie gleichzeitig nicht zu sehr zu vermenschlichen und nicht alles zu entschuldigen, was sie von sich geben, was sie tun?
Es gibt von der großen Autorin Madame de Staël, gibt es das Zitat, alles verstehen heißt alles vergeben. Dieser Satz ist extrem dumm und sehr, sehr falsch. Ja, ich begegne den Leuten mit Empathie. Ich begegne mit Leuten Empathie, wenn die wüssten, wer ich wirklich bin, würde ich da nicht gesund rauskommen. Das sind Menschen, die wünschen mir alles Böse, wenn nicht den Tod. Da sind gefährliche Leute dabei, da sind auch traurige Menschen dabei, es sind ja sehr unterschiedliche. Aber natürlich will ich sie als Menschen verstehen. Und natürlich sind das Leute, die dir vorkommen wie dein Nachbar, deine Zahnärztin, dein Chef, deine Kindergärtnerin. Es sind ja normale Leute. Diese Idee, dass Extremisten, Rechtsextreme, Islamisten, was weiß ich, welche Menschenfeinde auch immer, dumm wären oder einfach Sadisten oder böse oder blöd. Das ist ein Selbstschutzmechanismus, den wir als gerade deutsche Gesellschaft haben. Wir schieben das von uns weg. Wir tun einfach so, als seien das halt irgendwelche Trottel und Irren und unanständigen Arschgeigen vom Rand der Gesellschaft, weil dann müssen wir uns damit nicht inhaltlich beschäftigen. Dann müssen wir uns nicht selber hinterfragen, wo gibt's eine Überschneidungsfläche. Wenn wir allerdings wirklich etwas gegen diese Bedrohung machen wollen, müssen wir halt auch verstehen, alles klar, wie funktioniert diese Attraktivität, wie funktionieren diese Leute? Also ja, ich habe da tatsächlich, ich lege es teilweise darauf an, auch mich mit den Leuten anzufreunden. Ich lege es darauf an, wenn ich Menschen treffe, wo mir die Kinnlade runterfällt, wie viel menschenverachtende, gefährliche, widerwärtige oder traurige Scheiße den Menschen aus dem Mund sabbelt, dann lege ich es darauf an, diese Person so gut kennenzulernen, bis ich irgendwie verstehe, wie sie dahin gekommen ist. Und in den meisten Fällen gelingt mir das auch. Es gibt sehr, sehr wenige, wo ich wirklich vor einer Person stehe und hinter all den Schichten an Radikalisierung kaum noch Mensch sehe. Aber in den allermeisten Fällen ist dahinter eine geschlossene Ideologie oder ein Weg der Radikalisierung. Und nein, das hat nichts mit Vergeben zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man die Gefahr relativiert, es hat wirklich was mit verstehen zu tun.
Dein Versuch zu verstehen, der hört ja auch nicht nur da auf, wo deine Recherche vorbei ist, sondern du hast erzählt, du bist danach auch noch offen. Also du bist erreichbar für die Leute, auch wo du die Recherchen gemacht hast. Die können dir noch schreiben und du antwortest auch. Die finden dann ja raus, du bist Investigativjournalist, du bist nicht auf ihrer Seite, du bist Jude. Ist da noch ein Gespräch möglich? Gibt es sowas wie einen Diskurs? Gibt es auch manchmal den Moment, dass du das Gefühl hast, du kannst Leute vielleicht nicht überzeugen, aber du kannst zumindest mit ihnen sprechen?
Nein, nein. Also das ist die pauschale Antwort. Es gibt Ausnahmen. Also wenn ich sage, ich bin erreichbar, das hat auch viel etwas damit zu tun, dass ich mich weigere, Angst zu haben, zu kuschen, mich zu verstecken. Wenn jemand ein Problem hat, hey, ihr findet mich auf sämtlichen gängigen Social-Media-Kanälen. Ich bin... Das ist bei meinem Beruf doppelt blöd. Ich bin auch noch so wahnsinnig narzisstisch. Natürlich will ich auch noch bei Social Media auftreten. Aber dadurch nehme ich sehr viel Hass irgendwie aus den Segeln. Ja, also man kann jetzt nicht den Ginsburg suchen. Ich verstecke mich nicht. Und dann gibt es halt tatsächlich die Momente, wo es dann so etwas gibt wie ein Gespräch. In dem Moment, und das erfordert immer, dass ich ein ganz klein bisschen Zeit habe, aber auch wenn man blöd angepöbelt wird, selbst wenn es eine Drohung ist, die jetzt vielleicht nicht ganz so widerwärtig ist, dann antworte ich durchaus. Dann suche ich auch das Gespräch oder frage einfach, sag mal, warum bist du denn so wütend auf mich? Die Leute, die in meinen Büchern vorkommen, von denen höre ich in der Regel nichts mehr. Also vor allem, je wichtiger sie sind, desto weniger höre ich. Irgendwelche Leute, die jetzt im Bundestag für die AfD sitzen, denen ist das natürlich arschpeinlich, dass sie mit dem Ginsburg zweimal Schnitzel essen waren und ihm Privates erzählt haben. Irgendwelche wichtigen Neonazis, Verschwörungsideologen, was weiß ich. Ich bin stolz darauf, wenn dann halt mal jemand irgendwie geschasst wird aus einem faschistischen Institut oder so etwas. Aber in erster Linie ignorieren die mich. Ist natürlich auch so, weißt du, wenn ich Bücher schreiben würde und da drin steht, Rechtsextreme sind scheiße, dann hat niemand etwas gelernt. Das ist auch nicht neu. Das wäre auch für mich kein Erkenntnisgewinn. Und das wäre aber etwas, worauf die reagieren könnten. Ja? Oder wenn ich schreiben würde, die sind alle böse. Aber die Geschichten, die ich ja schreibe, sind halt eben empathisch, sehr oft extrem traurig, manchmal auch einfach witzig. Und da wollen die mir halt auch nicht den Gefallen tun, dass ich dann besonders viel Öffentlichkeit bekomme.
Du gehst ja auch auf Lesereisen und du betitelst diese Lesereisen mit, das ist Lesung und Comedy, Antifaschismus und deutscher Verschwörungswahn.
Ja, oder politische Abgründe, je nachdem, welches Programm das ist. Aber ja, nein, ich das ist ja wirklich so, wenn man sich sehr, sehr lange mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das mache ich jetzt mehr oder weniger seit 15 Jahren. Nicht nur, dass ich in solchen Kreisen recherchiere, mal stärker, mal weniger stark, sondern dass ich mich auch intellektuell damit beschäftige. Und wenn man sich so viel mit so bedrückendem, hässlichen, tief schwarzen Gedankengut auseinandersetzt und man hat keine Möglichkeit, da humorvoll mit dem Horror umzugehen, dann hat man verloren. Das kann für uns alle gelten. In dem Moment, wo wir unseren Humor oder unsere Menschlichkeit verlieren, dann können wir auch den Hut an Nagel hängen. Das war's dann. So. Ja, und das mit den Shows, das ist schlicht und ergreifend, dass ich nicht gut darin bin, so Wasserglaslesungen zu machen. Ja, bevor ich ein Kapitel lese, ich weiß doch, das war 2017 oder 18 auf meiner ersten Buchmesse und ich wollte nur ein Kapitel vorlesen, aber musste vorher so viel erklären. Und Moment, bevor ich das jetzt aber vorlese, noch diese drei Anmerkungen. Und das entwickelte sich das dann so, dass ich irgendwann hyperaktiv über die Bühnen hüpfe und daraus eine Show mache.
Was für mich vielleicht nicht sehr überraschend, aber doch sehr pointiert war bei der Lektüre deiner Bücher, ist die zentrale Stellung von Antifeminismus und von Verschwörungstheorien. Die Leute steigen ein bei einer bestimmten Verschwörungstheorie, aber sie sind dann anscheinend auch offen, von Echsenmenschen bis zur jüdischen Weltverschwörung einen großen Blumenstrauß mitzugehen. An teilweise doch recht abstrusen Sachen. Was ist die Funktion da drin? Also wie komme ich denn von einem bizarren Nationalismus auf einmal zu Echsenmenschen? Der Weg scheint ja nicht so weit zu sein.
Naja, im Grunde geht es bei beiden Büchern und auch beim dritten Buch, das hoffentlich in absehbarer Zeit kommen wird, geht es im Grunde eigentlich um die Frage nach Faschismus und wie faschistisches Denken funktioniert und wie es möglich ist, dass nach wie vor Leute, gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir uns den mundfusselig reden, was wir alles aus der Geschichte gelernt hätten, immer noch in den Faschismus hineinfallen. Und ja, was du da gerade beschreibst, nicht? Also Verschwörungswahn, Verschwörungstheorien oder Ideologie und Frauenhass, das sind keine abstrakten Ideen und auch nichts Albernes und nichts Randständiges, sondern das sind zentrale Momente von faschistischem Denken. Und das sind einfach Sachen, die einem auffallen, je länger man sich in diesen Welten bewegt. Und ja, wie du sagst, die erfüllen einen Zweck. Verschwörungstheorien ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, auch wie kaputt irgendwie Deutschland im Umgang mit seinen Rechtsextremen vorgeht, ja. Also was ich eben schon meinte, dieses Wegschieben, mit denen haben wir doch nichts zu tun, das sind Reichsdeppen und Schwurbler und Querdullis und dann kann man gut drüber lachen und über deren Rechtschreibfehler witzeln und selbst wenn dann halt eine kleine Neonazi-Miliz einen Putsch plant, dann sind das halt witzige Rentner und man haut noch einen Gag in der Heute-Show raus. Und dann kichern wir so lange, bis wir uns dann halt in den Faschismus hineinkichern. Ne? Also es ist grauenhaft. Man beschäftigt sich halt nicht mit den Inhalten. Und klar, vieles wirkt abstrus. Ja, wenn jemand ankommt mit Reptiloiden, hihi, oder ein Flacherdler. Aber erstmal gibt es halt einen Unterschied zwischen verschwörungsideologischem Denken. Ja, also einfach nur dem Glauben, es gibt die da oben, die große Verschwörung, die will uns, auch das, wie auch immer das sein mag, das deutsche Volk, die weiße Rasse, die europäische Ethnie, such dir was aus, je nachdem, wo du auf dem weiten Spektrum des rechtsextremen Denkens zu finden bist. Und wenn du daran glaubst, die große Verschwörung gegen dich und die Deinen, dann kannst du all diese verschiedenen Satellitenverschwörungstheorien auch fressen. Ja? In dem Moment, wo ich halt in diese Ideologie einkaufe, in diese große Denkweise, in dem Moment ist eigentlich alles möglich, was abweicht von der offiziellen Wahrheit. In der wie wir aber als Gesellschaft das rezipieren, ist halt genau andersrum. Wir sehen da nicht, okay, krass, hier sind AfD-Politiker und Politikerinnen, hier sind rechtsextreme Akteure und Akteurinnen, hier sind unglaublich gefährliche Leute mit einer riesigen Reichweite und die hauen halt ihr verschwörungsideologisches Denken in die Welt, sondern wir gucken uns immer die irrsten, die kaputtesten, die traurigsten Typen an, die sich dann einen blöden Hut auf den Kopf setzen und sagen, ich bin der Kanzler von Deutschland und ich werde von Echsenmenschen verfolgt. Ja, und dann kannst du kichern. Hilft nur nicht viel. Und dann wird's natürlich zum einen, und dann passiert das, was worüber wir gerade auch gesprochen haben. Ja, dann kommt halt Tragik und Komik gleichzeitig irgendwie. Dann verwischen sich halt ganz schnell in diesen Welten diese ganz skurrilen Vorstellungen und ganz schreckliche Schicksale von Menschen, die da in dieses grausige ideologische Sumpfgebiet rausgezerrt werden. Und es ist kompliziert und es ist bedrückend. Und spätestens seit der Pandemie sollte es klar sein, dass diese Art zu denken unglaubliche Wellen schlägt. Wahnsinnig breit Menschen anspricht, ob jung oder alt, Ost oder West, hochgebildet oder nie eine Schule gesehen. Und trotzdem neigen wir dazu immer noch, wenn wir Verschwörungstheorien sprechen, erstmal zu grinsen und einen Joke über Chemtrails oder Aluhüte zu machen.
Was ja auch immer wieder auftaucht, ist dieser Antifeminismus, dieser Hass auf alles, was nicht als männlich verstanden wird. Du warst bei den liberalen Männern und da tauchen dann Sachen auf, die könnte man auch viel, viel weiter rechts vermuten. Und die findest du dann ja auch viel, viel weiter rechts. Hat dich das schockiert, wie weit das bei Leuten angekommen ist, die ja halt in der FDP sind?
Es fällt halt einfach wahnsinnig auf, wie sehr mit Antifeminismus, mit Männlichkeitswahn, dieser Vorstellung, hey, wir werden alle verweiblicht und verweichlicht und das Land ist schwach und wir brauchen wieder Männer mit echten Eiern und Testosteron, dass uns durch die Venen rauscht, die Bären ringen können. Ja, ich meine, das hörst du von Leuten wie Richard David Precht oder Merz oder Höcke. Wir müssen wehrhaft werden, meine Freunde, deswegen müssen wir männlich werden. Das alles ist ja nicht neu. Es ist aber halt krass, wie wahnsinnig wichtig das wurde in der extremen Rechten. Also denken wir an den Wahlkampf von Donald Trump oder so etwas. Ja, das ist so eine reine Männlichkeitsperformance, ja. Und mir war schon klar, dass, weißt du, Antifeminismus ist natürlich kein rechtes Phänomen. Ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Frauenhass genauso, ja, das findest du im linken Infoladen genauso wie auf dem Oktoberfest. Vollkommen wurscht, wo du da bist. da war es so ein bisschen andersrum. Ja, also wenn es bei den Verschwörungstheorien so war, okay, uns ist irgendwie nicht klar, dass hier eine zentrale Idee von faschistischem und rechtsextremem Denken bei Leuten ankommt, ist es beim Antifeminismus so, dass es wirklich als Instrument fungiert. Also, dass es sehr, sehr klar wurde über die letzten 10, 15 Jahren, seitdem wir diesen brutalen internationalen Rechtsruck haben, dass die Mitte der Gesellschaft ganz gezielt abgeholt wird. Mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot gegen progressive Bewegungen zu sein. Und das ist dann halt eben dieser Männlichkeitswahn und Antifeminismus. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie so dieser, also die Typen, auf die du da gerade zu sprechen gekommen bist, die liberalen Männer von der FDP, das sind halt so Maskulisten. Ja, das sind Typen, deren politische Aufgabe die Bekämpfung des bösen Feminismus ist. Das haben die ins Zentrum ihrer politischen Biografie gestellt. Und dass sie von alleine vielleicht auch dann zu bestimmten rechten Talking Points gekommen wären, vermutlich. Aber gleichzeitig haben wir dahinter halt auch wirklich eine Kampagne. Ja, weil du mit Hasstiraden gegen Feministinnen, gegen Schwule, die LGBTQ-Bewegung, gegen Transmenschen ganz besonders, unglaublich viele Leute aus dem Bürgertum ansprichst, die sich überhaupt nicht als rechts, schon gar nicht als rechtsradikal verstehen. Aber jetzt hast du eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit einzusteigen in dieses rechte Fahrtwasser.
Du beschreibst diese Netzwerke ja auch als sehr organisiert. Die haben bestimmte Organisationen, die Geld bringen, die Leute vernetzen. Das klingt ja schon fast ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie in sich. Also die Leute verschwören sich ja schon, treffen sich und haben einen Plan und setzen den auch um und agitieren und machen die sogenannte Metapolitik. Wer sind diese Akteure und warum haben die so viel Geld und warum sind die so erfolgreich?
Das eine ist ja, es gibt ja wirkliche, tatsächliche politische Verschwörungen. Ja, denk an die NSA, denk an den NSU-Komplex, denk an die Iran-Contra-Affäre, Edward Snowden, was weiß ich. Das Geile ist halt immer, wenn es eine Verschwörung gibt, sind zwei Sachen interessant. Zum einen, wie bekloppt einfach diese Versuche, einen politischen Komplott zu machen, aufgebaut sind. Ja, Edward Snowden war ein Dude mit einem USB-Stick und pff, alles fällt in sich zusammen. Meistens unterschätzen wir doch sehr die Dummheit der Menschen. Und zum Zweiten reicht für eine schöne Verschwörung, für eine kleine Kabale, da reichen eine Handvoll Politiker, ein paar Arschlöcher mit Geld, zwei Uwes, eine Beate und ein Netzwerk aus Nazis, ein paar reiche Geldgeber, die sich in Potsdam mit AfD-Politikern treffen. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Verschwörungsideologisches Denken bedeutet aber, alles hängt mit allem zusammen. Der Mossad und George Bush und die Echsenmenschen und die Juden und der Vatikan haben 9/11 gefaked und die Mondlandung und so. Also wirklich der Glaube, es wären allmächtige Kräfte. Wenn ich jetzt über tatsächliche Versuche von Verschwörungen spreche, das sind ja noch nicht mehr Verschwörungen. In erster Linie sind es einfach sehr konkrete politische Aktionspläne von Leuten, die Geld haben. Aber dann ist es sehr genau benennbar und dann ist es auch überschaubar. Das Problem ist, dass man da nicht so gerne hinguckt, weil auch das wieder zur Grundlage hätte, dass man sich mit den Inhalten beschäftigt. Ja, dass man nicht einfach sagen kann, Nazis, das sind die Dudes mit der Glatze aus dem Tatort und die Leute, die der Verfassungsschutz auf dem Kieker hat, sondern dass Leute, die daran glauben, ist ein sehr viel breiteres Feld. Aber ja, da hast du einfach sehr reiche Geldgeber, da hast du auch sehr unterschiedliche Netzwerke, die dann halt teilweise fusionieren. Also, um dir ein Beispiel zu geben, hier das zum Beispiel ist ein Netzwerk, wo ich reingeschlüpft habe, das einigermaßen irre ist. Da sind wir so bei Klerikalfaschisten. Also wirklich faschistischen Vorstellungen, aber ganz oben ist nicht der große Führer, sondern darüber noch ist der ganz große Papa, der liebe Gott. Das sind katholisch-fundamentalistische Netzwerke. In Deutschland werden die so repräsentiert von Beatrix von Storch, ihrem Cousin Paul von Oldenburg, ein Ur-Ur-Urenkel von Kaiser Wilhelm II. Die haben dann halt Zugang zu verschiedenen ultrachristlichen Veranstaltungen, die heißen dann so Legionäre Christi oder so etwas. Dazu gehört dann halt auch ein Verband, das ist dann der der Deutsche Verein christlicher Kultur. Die hängen dann zusammen mit einer brasilianischen Sekte, die international aktiv ist. Und über diesen Verein wiederum sind sie dann halt mit einem ganz europäischen Verband von sehr vielen klerikalfaschistischen Organisationen verbandelt. Und plötzlich wird's gruselig. Schon alleine, weil wir feststellen müssen, meine Güte, das sind jetzt aber viele Sachen, die man dazu rechnen muss. Und die treffen sich wirklich. Und dann ist es halt auch immer so ein Zufall, nicht? 2018 wird dann halt ein Geheimtreffen vom Fernsehsender Arte aufgedeckt und dann schaut man sich an, wer sind denn jetzt all diese verschiedenen Gruppierungen, und dann bleibt einem die Spucke weg. Also ja, es gibt eine Vernetzung und die wird natürlich auch versiert und gepusht von Menschen mit Einfluss und mit Geld, aber es bringt ja nichts, in Panik zu verfallen, eine Auseinandersetzung damit, und eigentlich dürfte uns das alles nicht wirklich überraschen.
Du beschreibst ja nicht nur Netzwerke, du beschreibst halt auch sehr eingängig einzelne Personen, mit denen du einfach rumhängst. Was dabei sehr gut rüberkommt, ist, dass man sich da wie so ein bisschen reinfühlen kann. Und du beschreibst auch an Stellen, wie dich das so, da bist du sitzt du an einem Tisch mit Rechtspopulisten und du sagst was und dann finden die das total gut und es wird auf den Tisch geklopft. Und dass das dann auch so ein bisschen kitzelt, dass dieser Populismus, diese Gruppe, diese Anerkennung dich so ein bisschen kitzelt. Also was kitzelt dich da und was hält dich dann aber auch davon ab, dann mal selber mitzumachen?
Also ja, klar, ich lasse mich auf sämtliche Angebote ein, aber egal wie das Angebot aussieht. Ja, wenn wir Yoga machen und dann über unsere Chakren sprechen, bin ich an erster Stelle dabei. Wenn wir jetzt noch einen Schnaps wollen, ich bestelle die nächste Runde. Und das ist vielleicht sozusagen dieses autofiktionale Element. Ja, ich sag immer ja. Das ist auch der Grund, warum das so gut funktioniert, was ich mache. Ich denke mir nie etwas aus. Ich angel auch nicht und frage so, und was haltet ihr von den Juden? Nee, das würde mir widersprechen. Alles, was ich mache, ist, ich paraphrasiere das, was ich höre. Ich bin bloß ein Echo, ich bin dein Schatten. Egal, was du sagst, ich nicke und sage, ja, stimmt, voll. Und dann paraphrasiere ich das und gebe es dir zurück. Und das bringt einen solchen Erfolg. Wir alle lieben doch einen Kopfnicker und Ja-Sager, und das bin ich dann halt komplett. Das Zweite, was du beschreibst, ne, also sozusagen diese seltsamen Momente, wo ich dann halt plötzlich aufsteige, plötzlich in innere Zirkel gebeten werde, wo dann halt irgendwelche Leute auf der Suche nach Autoritätsfigur sich plötzlich an mich wenden und ich dann plötzlich sowas habe wie Macht oder zumindest ganz leicht, ganz sachte schmecken kann. Diese Momente gibt es. Und die sind unglaublich unheimlich. Ja, wie wenig es eigentlich braucht oder dass es dann halt vielleicht ausreicht, 4, 5 Sätze aneinander reihen zu können und plötzlich gehörst du so richtig dazu. Also ja, ich lege es darauf an. Ich will ja verstehen, wie es funktioniert. Und es ist dann halt auch interessant zu verstehen, okay, wie wird man plötzlich, keine Ahnung, so ein scheiß Menschenfresser, so ein scheiß Scharlatan, der dann halt Leute ausnimmt, die auf der Suche nach Antworten sind. Ja, klar, sobald du dich in diesen Welten aus Angst und Hass bewegst, da lässt sich sehr leicht Kasse machen. Da wenden sich sehr schnell auch labile, ledierte, kranke, kaputte Leute an dich. Das ist spooky.
Ich würde auch gerne noch mal kurz über Sprache sprechen, und zwar über die Art und Weise, wie du die Leute beschreibst. Das ist eine Sprache, die könnte man, die ist sehr unterhaltsam, die geht teilweise so ein bisschen ins vielleicht Flapsige. Und sie ist sehr anders als viele andere Texte über Rechtsextremismus. Sie ist nicht sehr objektivierend, sie guckt nicht von weit oben drauf. Wie sollten wir über diese Abgründe sprechen, um sie nicht von uns wegzuhalten, um sie besser konfrontieren zu können?
Ich komme aus der Kunst, ich komme aus der Literatur. Was ich schreibe, sind literarische Texte. Und mich interessieren Menschen und ich beschreibe diese Menschen. Und wenn ich meinen Job richtig mache, hast du nicht das Gefühl, oh, ich habe jetzt ein Sachbuch gelesen oder ein Fachbuch mit lexikalischen Eintragungen zu Rechtsextremismus, sondern, oh fuck, ich habe etwas über Menschen verstanden. Das ist das, was ich tue. Das ist aber nicht präskriptiv. Das heißt nicht, dass ich jetzt möchte, dass an der Uni gelehrt wird, die psychologische Verfasstheit von irgendeinem Menschen, den ich letztens in der Kneipe getroffen habe. Das ist nicht der Zweck der Veranstaltung. Gleichwohl gibt es ein Problem mit der Art und Weise, wie wir über Rechtsextremismus sprechen. Oder überhaupt über Extremismus. Ja, also das ist ja vollkommen egal, ob wir jetzt hier von Islamisten, Neonazis, Verschwörungsideologen oder bürgerlichen Menschenfeinden reden. Aber wir haben da halt so ein paar Worte und an die klammern wir uns fest und dann sind wir die Guten. Und dann müssen wir uns nicht weiter damit beschäftigen. Hass und Hetze stoppen. Mutig, toll. Was meint ihr? Ja, Hass, Menschenfeindlichkeit. Okay, vielleicht sogar gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das sind schöne Sätze, die bedeuten relativ wenig für sich genommen. Wir sind jetzt gerade 4,5 Monate nach der katastrophalen Attacke auf Israel und einem horrenden Krieg. Und die Leute stehen jetzt auf der Straße zu einem Grad, der beeindruckend ist gegen Rechtsextremismus. Und fordern Sachen, die sich leicht fordern lassen. Nie wieder ist jetzt. Nie wieder was? Ich kenne Deutsche, die sagen nie wieder und deswegen wollen sie Israel bekämpfen. Ich kenne Deutsche, die sagen nie wieder und deswegen muss jetzt Gaza zerstört werden. Ich bin gegen Hass und Hetze. Ja, mein Gott, das kann auch ein Rechter sagen, wenn er das Gefühl hat, er ist jetzt Opfer einer Hetzkampagne. Ich bin gegen rechts, sagt auch Friedrich Merz. Ich bin gegen Rechtsextremismus, sagt Christian Lindner, spricht danach zu den Bauern und erklärt denen, dass man mehr über Linksextremismus arbeiten müsse. Also um Gottes Willen, das sind halt Mantras. Und es darf nicht sein, dass diese Mantras für sich stehen und dass wir sie nicht füllen. Und oftmals haben die dann halt auch so einen sehr drögen Anschein, nicht? Also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ja? Das ist als Begrifflichkeit sehr theoretisch und auch nützlich. Aber in der gesprochenen Sprache ist es halt auch erstmal so eine Möglichkeit, etwas als schlecht zu bezeichnen. Das sind die Menschenfeinde. Wir aber, wir gucken ja die Tagesschau und wir hören den Bremer Literaturpodcast. Wir sind die Anständigen. Mit den Menschenfeinden haben wir ja per se nichts zu tun. Wir sind immer sehr, was ich damit sagen möchte, auf eine komplizierte Art und Weise, in der Art und Weise, wie über Rechtsextremismus, Extremismus, Menschenfeindlichkeit gesprochen wird, bauen wir immer so eine fiktive rote Grenze auf. Hier sind wir die Anständigen, dann gibt's eine Grenze, dann kommen die Unanständigen. Und nach 15 Jahren Recherchen unter Extremisten, Menschenjägern, Scharlatanen, Menschenfeinden, es gibt die rote Grenze nicht. Da sind zutiefst bürgerliche Menschen dabei, da sind Leute, die verstehen sich selber als links oder behaupten, sie seien es links oder behaupten, es gebe kein links und rechts mehr. Da sind gebildete Leute dabei und da ist auch mein, im Zweifelsfall, keine Ahnung, deine Mutter, dein Nachbar oder du selber ein bisschen. Und das ist halt ein Verständnis, das wir brauchen. Weil ansonsten reden wir über fiktive Bösewichter aus dem Tatort und die gibt es halt einfach kaum noch.
Das ist an sich schon ein gutes Schlusswort. Ich würde dich trotzdem nochmal fragen, weil du es auch selber angesprochen hast. Du hast ein aktuelles Projekt, ein aktuelles Buch. Kannst du darüber reden? Willst du darüber reden?
Nee, das liegt an der Natur der Sache. Kann ich leider nicht. Aber du kannst mir die Daumen drücken, dass ich mal in die Pötte komme. Dann gibt es nämlich bald was zu lesen. Ja.
Dann drücke ich dir die Daumen und freue mich drauf, dass bald was zu lesen gibt. Und sag vielen Dank.
Dann reden wir uns.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast. Musik